Hallo, mein Name ist Jan Jessen. Ich bin Krisen- und Kriegsreporter. In meinem Podcast im Krisenmodus nehme ich euch mit auf meine Reisen in Gebiete, die sonst gemieden werden. Begleitet mich und hört Geschichten von Betroffenen. Im Krisenmodus findet ihr auf allen Podcast-Plattformen.
Was möchtest du mit mir noch unbedingt klären?
Alter Vater. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es auch in meinem Heranwachsen so einen Umbruch gibt. Also wenn ich das jetzt mal ganz platt formulieren dürfte, dann gab es gefühlt in meiner Jugend so einen Punkt, ab dem fand ich dich dann doof und da fand ich dann Papa cool.
Familienpackung, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Hallo und herzlich willkommen am Freitag. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Format Frisches vom Küchentisch, in welchem wir gemeinsam mit euch, aber auch innerhalb der Familie die Sachen besprechen, die uns momentan am meisten interessieren. Und ich werde die heutige Folge gemeinsam mit meiner Mutter Suse Schumacher bestreiten, Psychologin, Gefährtin und einfach eine rundum Supermama. Ich bin Paul Schumacher, Gartenlandschaftsbauer, Musiker und die jugendliche Komponente, wie ich immer in diesem Podcast genannt werde. Und sag mal, Mama, heute ist ja ein bisschen experimentell.
Ja, heute ist es experimentell, weil wir haben uns überlegt, wir haben ja wieder mal den Vater nicht dabei, der auf Lesereise ist, genau, im wahrsten Sinne des Wortes.
Der gerade auf der Queen Mary 2 umhergeistert.
Ja. Und dementsprechend habe ich gedacht, ich würde gerne was über unser Verhältnis machen. Mhm. Und um das jetzt nicht auf so ein Thema zuzuspitzen, dachte ich, wir denken uns beide 10 Fragen aus zu der Frage, was ich dich schon immer mal fragen wollte.
Und das fand ich ein super Thema und mir sind auch 10 Fragen eingefallen. Dazu ist mir auch noch aufgefallen, dass wir uns ja im 10. Monat dieses Jahres befinden. Oh. Und wie das Jahr natürlich auch immer so ein bisschen Fahrt aufnimmt hinten raus, so man denkt an die Last-Minute-Weihnachtsgeschenke und so weiter und so fort, so denke ich, ist das ja bei uns heute auch strukturiert. Das heißt, wir werden wahrscheinlich mit so ein paar seichteren Fragen anfangen. Wir haben übrigens jeder beide ein Veto.
Ja, ne? Genau.
Also für euch da draußen, wir dürfen beide jeweils einmal sagen, nee, die Frage beantworte ich nicht.
Ja.
Oder die ist mir zu privat und wir werden das jetzt auch einfach mal, würde ich sagen, drin lassen im Schnitt, weil ich das ganz spannend finde tatsächlich, zu welchen Fragen wir, wenn wir überhaupt sagen, wir wollen die nicht beantworten.
Kann auch sein, genau.
Im Zweifel sagen, wir möchten die ungern beantworten.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was du dir für Fragen ausgedacht hast.
Ja.
Und vielleicht fängst du einfach mal an.
Ja, okay, ich fange an und das ist auch gar nicht schwer, denn die erste Frage bezieht sich auf ein Ritual, welches wir schon länger nicht mehr vollzogen haben. Es geht um unseren Sonntagsmorgen-Brunch, den wir als Familie eigentlich doch relativ regelmäßig, als ich noch hier zu Hause wohnhaft war, zelebriert haben. Mhm. Und in diesem Sonntagsbrunch geht es um die ganz, ganz wichtige Frage, alles entscheidend, obere Brötchenhälfte oder untere Brötchenhälfte?
Untere. Immer untere.
Ich bin auch untere.
Ja, siehst du, bist halt mein Sohn.
Ja, genau. Und ist Papa dafür obere, weißt du das? Oder
ja,
müssen wir
der findet tatsächlich die obere Hälfte besser. Und bei deinem Bruder weiß ich das jetzt gerade gar nicht.
Ja, ich weiß es beim Junior tatsächlich auch nicht. Aber okay, spannend. Untere Brötchenhälfte, gut, vielen Dank.
Woran denkst du, wenn du an deine Kindheit zurückdenkst?
Oh. Also die ersten Bilder, die gerade hochkamen, war Kronshagen. Mhm. Und für unsere ZuhörerInnen, Kronshagen war der Wohnort meiner Großeltern mütterlicherseits.
Genau.
Und da wurde ich immer zum Sommer geparkt. Also, so hat sich das zumindest angefühlt. Es waren unwahrscheinlich unbeschwerte Zeiten, denn meine Großeltern wohnten am Ende eines Wendehammers. Mhm. Und da konnte man super irgendwie mit diversen Gefährten, die ich dann da zur Verfügung hatte, also egal ob Bobbycar und dann irgendwann auch so ein verschärftes elektronisches Auto und ich weiß nicht was.
Kindern aus der Nachbarschaft.
Genau, mit den Kindern aus der Nachbarschaft vor dem Haus Auto fahren und hinten im Garten von Omas Johannisbeeren naschen. Und das waren super Zeiten.
Ich weiß noch, dass du immer gesagt hast, Oma spielt mit mir Ball. So, also weil meine Mutter plötzlich, also nicht plötzlich, sondern meine Mutter hatte viel Zeit für dich. Mhm. Und das ist ja auch so typisch für eine Oma. eher, ne? Mhm. Und eine Mutter, die dann irgendwie vielleicht auch noch einen Job so nebenbei macht und so, die ist dann oft auch gestresst und sagt, nee, später oder ich habe jetzt keine Zeit oder so. Mhm. Und ich weiß, dass du immer nach Hause kommst, so über alle Backen strahlend, Wangen, nicht Backen, sondern Wangen. Und mir immer erzählt das, was Oma alles mit dir gemacht hat. Und ich, das hat mich natürlich noch mehr dann in meine Schuldgefühle reingebracht, weil ich dachte so, oh, wie soll ich das nur jemals wieder gut machen? Aber vielleicht mache ich das dann mit deinen Kindern.
Ja, genau. Du bist einfach die Super-Omi, die deine Mutter für mich war. Und Frage Nummer zwei, dann bleiben wir gleich im Weiblichen. Was wäre mein Name gewesen, wäre ich ein Mädchen geworden?
Greta.
Nee, echt?
Ja.
Greta?
Oder Mona. Also wir hatten ja Greta oder Mona.
Mona, das waren hätte ich, so, glaube ich, gewusst, ja.
Das waren so die beiden. Aber wir haben ja in der Familie tatsächlich diese alte Tradition, dass wir, oder meine Vorfahren, immer jemanden aus der Familie, also einen existierenden Familiennamen genommen haben. Und den bekam dann das neugeborene Kind, also je nachdem ob. Deswegen heißt du auch Paul. Mhm. Gab auch mal irgendwann in dunkler Vorzeit einen Onkel Paul, aber es gab auch einen Gustav, weil du heißt ja auch noch Gustav im zweiten Namen.
Naja,
genau.
Verstehe.
Was ist Natur für dich und daran anschließend spricht sie mit dir?
Spannende Frage. Ich denke, Natur ist tatsächlich inzwischen alles für mich. Ich denke, dass wir zu verschiedenen Objekten, die wir aus dieser Natur geschaffen haben, einfach die natürliche Beziehung verloren haben. Also wir würden jetzt nicht bei einem Auto unbedingt daran denken, dass das was mit Natur zu tun hat. Aber auf der einen Seite, wenn es jetzt ein Verbrennungsmotor ist, ne, dann haben wir das ganze Thema rund ums CO2 und diese Emissionen. Auf der anderen Seite finde ich den Gedanken immer so wahnsinnig spannend, mir vorzustellen, dass jedes Stück Metall, jede Schraube, weiß ich nicht, jedes bisschen Scheibenwischwasser, jeder Milliliter, irgendwo aus diesem Planeten stammen. Mhm. Insofern ist alles ist Natur. Also, es gibt nichts Losgelöstes davon. Wir haben
Sternenstaub.
Genau, also das sind wir alle. Wir haben bloß einfach, glaube ich, zu einem gewissen Teil und so darauf fokussiert, die Sachen chromfarben und glänzend zu machen, dass wir den Zugang zur echten Natur verloren haben. Und ob die Natur mit mir spricht oder nicht, ich habe immer eher das Gefühl, dass man in einen Monolog geht, mhm, wenn man in der Natur ist. Also es ist nicht unbedingt so, dass mir ein Baum per se antwortet, mhm, aber ich habe das Gefühl, dass durch die Ruhe, die ich im Beisein der meinetwegen Bäume, im Wald zum Beispiel, diese Ruhe, die ich da erfahre, die ermöglicht es mir, die Antwort, die ich mir selber gebe, überhaupt zu hören. Mhm. So, weil ich glaube, dass wir in ganz vielen Fällen tatsächlich um die Antwort, nach der wir außen suchen, eigentlich innen schon wissen, mhm, einfach nur keine Möglichkeit haben, sie irgendwie wahrzunehmen.
Ja, das ist eine schöne Beschreibung auch von Coaching.
Ja.
Also tatsächlich, ne? Weil, also ich meine, ja klar, ich gehe ja mit meinen Klienten in den Wald, aber oder nicht aber, sondern ich stelle auch die ganze Zeit Fragen. Und das ist natürlich auch der Versuch, in einer Atmosphäre oder an einem Ort, wo wir entspannter sind, weil dann viele natürlichere Reize sind, auch diese Antworten, die eben schon meistens da sind, und die sind tatsächlich da, das stimmt, mhm, zu heben. Also so, dass sie bewusst werden. Oder dass es, wenn es so um eine Entscheidung geht oder so, auch immer noch das Gefühl zu befragen. Weil, mhm, es gibt ja immer, wenn Menschen anfangen, darüber nachzudenken, ob sie meinetwegen den Job wechseln wollen oder so, dann wägen sie so, das nennt man so langsames Denken, ne? Dann wägen sie so verschiedene Argumente oder Fakten oder so gegeneinander auf. Mhm. Und je mehr das werden, und umso unübersichtlicher und so schwieriger wird die Entscheidung auch. Mhm. Und dann gibt es sowas, die Intuition, also das Bauchgefühl, das ist so das schnelle Denken, das ist auch Erfahrungswissen, das wir auch über die Sinne zum Beispiel haben, mhm, was sich dann vielleicht mehr im Gefühl zeigt. Und dieses Gefühl dazu auch zu fördern, das passiert gut in der Natur, das kann gut im Wald passieren, passiert oft im Wald. Mhm. Und damit dann auch dem Klienten nochmal eine neue Möglichkeit zu geben, nochmal von einer anderen Seite auf eine Entscheidung zu gucken. Weil meinetwegen spricht ja viel dafür, dass man dann mehr Geld verdient. Aber da hängt dann vielleicht auch dran, dass man mehr arbeitet und dass man seltener zu Hause ist oder dass man in eine andere Stadt ziehen muss oder, ne? Und dieses Gefühl zu kriegen, ist es das jetzt wert? Also, ne? Oder vielleicht gibt es auch noch eine ganz neue und andere Lösung, die mir so im Alltag, wenn ich zu Hause darüber nachdenke, nicht einfällt.
Ja, lass uns doch einmal kurz beim Thema Natur bleiben, dann greife ich nämlich mit einer meiner Fragen vor. Ich habe mir nämlich zu deinem Studium und deiner Motivation hinter deinem Studium eine Frage aufgeschrieben, dass, wenn ich dich richtig verstanden habe dahingehend, dann ist das ja auch daraus geboren, dass du das Gefühl hattest, neben Papa zu existieren. Und du wolltest jetzt in deine eigene Existenz hinein neu geboren werden, quasi, und dich da nochmal neu finden. Ab welchem Punkt in deinem Studium kam dir der Gedanke, das Ganze mit der Welt, also mit der zu erlebenden Welt um dich rum zu verknüpfen? Wann kam der Wald mit dazu?
Der war schon da. Tatsächlich. Ja, okay. Also das ist ja entstanden aus einer schweren Krise, die ich mit deinem Vater hatte, 2009,
ja,
wo wirklich unsere Ehe auf dem Spiel stand. Und also ich habe ja auch lange als Journalistin gearbeitet, immer freiberuflich, Teilzeit, je nachdem, wie das auch ging, weil er war halt auch viel unterwegs. Und da waren wir ja, da stand eben die Frage im Raum, wie geht's jetzt in meiner zweiten Lebenshälfte, da war ich 45 oder 44 oder so, wie geht's jetzt eigentlich weiter? So, vor allen Dingen, wenn das jetzt gar nicht das Lebensmodell ist, das ich immer dachte, so von wegen, ich bleibe mit meinem Partner, bis ich sterbe zusammen, so. Und da bin ich interessanterweise schließlich im Wald gelandet wieder. Und im Wald war ja auch als Kind sehr viel. Also einmal im Sachsenwald bei Hamburg, weil meine Eltern da am Wochenende immer mit uns hingefahren sind, worüber ich sehr, sehr dankbar bin jetzt so im Nachhinein. Und dann natürlich auch in Schweden bei meiner Tante Renate, die da mitten im Wald ein kleines Häuschen hatte, wo ich stundenlang, auch immer vor allen Dingen alleine, weil mein Bruder hatte dann keine Lust, da irgendwie unterwegs war und auch überhaupt gar keine Angst hatte. Also ich hatte von nichts Angst. Und diese wunderschönen Gefühle, die ich damals als Kind hatte im Wald, also so beschützt zu sein, Teil davon zu sein, auch manchmal ja Tieren zu begegnen und so, also wirklich ohne Angst, das kam da alles wieder. Und dann habe ich, und zusätzlich natürlich auch so Gartenarbeit, also so in der Erde graben, buddeln, und da ist mir aufgefallen, dass ich mich eigentlich erstens unglaublich gut wieder entspanne im Wald, dass ich mich so erde, also dass ich wieder so das Gefühl habe, ich schwebe nicht in meinen Kopfgeburten Katastrophengedanken an die Zukunft, sondern ich bin wieder real da in der Gegenwart. Und da war dann ganz klarer, ich weiß nicht, so Ruf zu sagen, okay, ich wollte doch immer Psychologie studieren. Und wenn ich das mache, dann werde ich nicht Therapeutin, sondern dann werde ich coachen. Und dann möchte ich das in der Natur machen. Und ich habe mir, das ist das Allerlustigste daran, ich habe mir dann tatsächlich ein Buch gekauft von der Schule, in der ich Naturtherapie auch gelernt habe. Und hatte das völlig verdrängt. Und nach dem Studium dachte ich so, okay, ich muss jetzt ja irgendwie mal, ich wusste, dass es nicht Waldbaden ist. Ich wusste, dass das tiefer sein soll. Also Entschuldigung jetzt für alle, die jetzt Waldbaden anbieten. Also ich wusste, dass das noch mehr umfasst. Und dann habe ich recherchiert, was es denn so gibt, und habe dann auch eine Ausbildung gefunden, die mir irgendwie zusagte, und habe dann festgestellt, hey, ich habe ja die ganze Zeit das Buch auch im, das war genau diese Ausbildung, von der ich auch das Buch hatte, und dachte dann so, ist ja interessant, das war eigentlich schon da. Ich hatte das bloß wieder vergessen.
Spannend.
Was möchtest du mit mir noch unbedingt klären?
Alter Vater.
Kannst auch Vetorecht eindingseln. Vielleicht bin ich ganz froh, wenn ich das nicht weiß.
Ich überlege gerade, ob ich mit dir noch irgendwas klären will. Also ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass es auch in meinem Heranwachsen so einen Umbruch gibt. ab dem auf einmal mein Vorbild sich eher dem, ich möchte mal sagen, eher männlichen Aspekten zugewandt hat. Mhm. So, also wenn ich das jetzt mal ganz platt formulieren dürfte, dann gab es gefühlt in meiner Jugend so einen Punkt, ab dem fand ich dich dann doof und da fand ich dann Papa cool. Mhm. So, und für mich hat sich immer, oder ich kann immer noch nicht ganz benennen, woher das kommt. Also man könnte jetzt irgendwie so argumentieren, ja klar, und dann irgendwie Testosteronproduktion und in der Pubertät und dann irgendwie fängst du halt an, dich für Jungssachen zu interessieren und ich identifiziere mich ja auch sexuell als Cis-Mann, also als heterosexueller Cis-Mann.
Was ist Cis?
Gute Frage. Cis heißt doch so viel wie einfach normativ, ganz normal, also ganz normal, oder nicht?
Ja,
also,
ja, kann sein. Ich versuche ja auch nur das zu übersetzen oder übersetzen zu lassen, damit jeder auch mitkommen kann.
Und das, was ich so spannend finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass eben, wie ich ja vorhin beschrieben habe, man in der Natur zu dieser Ruhe kommt und einem dann Antworten klar werden, dass ich noch nicht die Ruhe gefunden habe, mir da über die Frage klar zu werden. Mhm. Oder über den Sachverhalt, den ich da mit dir zu klären habe. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, da gibt es noch, da ist noch
was. Da ist was. Bedarf.
Da ist noch ein bisschen Bedarf.
Den Eindruck habe ich nämlich auch, weil wir ja doch eine sehr enge Beziehung hatten. Zumal dein Vater ja viel unterwegs war und ja quasi du auch 11 Jahre älter bist als dein Bruder. Mhm. Und insofern ich natürlich erstmal so deine Bezugsperson war. Und gleichzeitig gehört ja auch zum Erwachsenwerden dazu, dass man sich abnabelt. Mhm. Also Gott sei Dank, ne? Also es ist viel, viel schlimmer, wenn das nicht passiert. Und insofern merke ich natürlich, dass es eine Distanzierung gibt. Mhm. Also auch schon länger, das ist auch gar nicht schlimm. Und gleichzeitig denke ich immer, okay, was hat er da noch offen? Also was ist da passiert, was ich gar nicht mehr weiß und was er mir hier aber immer noch irgendwie ankreidet oder so.
Ja, ich glaube, bewusst tue ich dir das gar nicht ankreiden. Ich glaube, wie gesagt, das ist eher sowas, wo ich auch nochmal in mich gehen muss und mal nachgucken muss, welche Frage da überhaupt die richtige ist. Mhm. Aber die richtige Frage, dir jetzt als nächstes zu stellen, ist, gibt es Lieblingskinder?
Nein.
Okay, verstehe. Du wolltest also, dein Veto nicht benutzen. Ja.
Nein, ich will nicht mein Veto benutzen. Nein, das ist, wenn du mich das vor, weiß ich gar nicht, 10 Jahren oder vor 5 Jahren noch, 5 Jahren, weiß ich nicht, aber gefragt hättest, hätte ich möglicherweise mit Ja geantwortet. Mhm. Das liegt eben auch daran, was ich eben schon sagte, wir haben eine sehr intensive Zeit zusammen verbracht, also ohne den Vater, weil der war halt viel unterwegs. Und dein Bruder und dein Vater haben auch eine intensive, genau das, also umgedrehte Modell dann auch erlebt, weil ich ja dann in der Uni war. Mhm. Und da gab es eine Zeit mit deinem Bruder, wo ich das nicht durchdrang zu ihm, ja. Also wo dein Vater sich dann auch immer schützend oder wenn ich mal ein bisschen einen anderen Ton an mir hatte oder so oder mich geärgert habe, sich dein Vater immer schützend vor ihn geschmissen. Mhm. Also ich hatte mal 2 gegen mich und dachte, ey, das ist jetzt hier nicht in Ordnung, ja, das ist unfair. Mhm. In gewisser Weise hat das dein Vater auch erlebt, eben umgekehrt so. Insofern habe ich dann irgendwann gedacht, okay, jetzt ist es auch ausgeglichen oder so. Und inzwischen ist es tatsächlich so, dass ich, also dass dein Bruder und ich eine sehr intensivere Beziehung haben miteinander. Der kommt auch oft und wenn er irgendwie eine Beziehungsfrage hat oder so, dann kommt er zu mir und fragt mich. Oder wenn er irgendwie seine Freundin nicht versteht oder so. Und der ist wahnsinnig kuschelig. Mhm. Und das, muss ich echt sagen, genieße ich. Ja, dass er immer mal kommt und mich so in den Arm nimmt und mich dann ein bisschen bekuschelt oder so. Also inzwischen, das hat sich jetzt aufgehoben. Ich sehe euch beide und eure Schätze, die ihr so habt. Und auch eure Unterschiedlichkeit durchaus. Aber ich finde, es ist eine ganz gute Mischung aus Papa und mir. Und gleichzeitig sehe ich aber auch eure Individualität, also eure Persönlichkeit.
Schön.
Glaubst du daran, dass es einen Sinn gibt, also warum du geboren worden bist, so eine Art Berufung oder Bestimmung?
spannende Frage. Komme ich immer wieder zu unterschiedlichen Antworten. Also hat, glaube ich, tatsächlich ganz viel mit meiner Tagesform zu tun. Mhm. Heute wäre zum Beispiel einer dieser Tage, an welchem ich mich in glückseligem Gleichmut befinde und sage, nö, gibt keinen Sinn. Alles Sternenstaub. Wir sind hier, um Erfahrungen zu machen und um
Evolution,
zu leben.
Wir sind hier.
Ja, oder Evolution, wie auch immer. Also ob jetzt Dinosaurier dafür sterben mussten, dass wir jetzt hier vor Podcast-Mikes sitzen und uns gegenseitig diese Fragen stellen. Völlig egal. Also ich weiß nicht. Wenn ich das Ganze für mich runterbreche, dann versuche ich, glaube ich, letzten Endes immer, wie ich es auch schon in zahlreichen Folgen davor gesagt habe, ich versuche jeden Tag ein kleines bisschen besser zu sein. Ich versuche, mein Verhalten zu reflektieren. Ich versuche, für mich und für meine Umgebung ein lebenswertes Umfeld zu schaffen. Und mir ist schon klar, dass dieses Lebenswert natürlich wieder durch meine persönlichen Filter läuft und ich vielleicht Sachen als lebenswerter erachte als andere. Völlig klar. Auf der anderen Seite stehe ich halt auch bei dem Punkt, den ich mal gemacht habe, die Zeiten, wo ich merke, dass ich am meisten andere beurteile, das sind häufig die dunkelsten Zeiten. Mhm. Und insofern glaube ich, dass ich gar nicht nach irgendwelchem Sinn suchen muss, um den zu beurteilen oder so. Das würde mir, glaube ich, letzten Endes nur weitere Möglichkeiten zumachen, weil ich dann so beschäftigt wäre, damit zu versuchen herauszufinden, ob diese Beurteilung jetzt gut ist, ob dieser Sinn wirklich sinnhaftig ist, ob dieses Schicksal, diese Berufung, diese was auch immer. Glaube ich nicht. Ich glaube, das Leben passiert währenddessen.
Ja. Und, das erinnert mich an ein Zitat, das ich mal gelesen habe von dem indischen Philosoph Krishnamurti. Der hat gesagt, dass der Sinn des Lebens ist das Leben.
Ja.
Zu leben.
Genau. Also die Erfahrung. Ja.
Ja, die Erfahrung, genau. Und ja, da kann man ja dann weiter philosophisch denken und sagen, was ist denn Leben eigentlich genau? Ne?
Mhm. Wer war Ratgeber und Wegbegleiter für dich und deine Erziehungsfragen?
Ui, na, das ist ja mal eine Frage. Also, wenn ich das so aus der Ferne sehe, dann gibt's natürlich meine beiden Eltern. Ich glaube, die haben sich schon immer mal wieder, oder ich weiß das auch, ausgetauscht über Erziehung. Also auch die von meinem Bruder und mir. Also ich habe ja noch einen Bruder. Und ich hatte eine Großtante, Tante Isi war das. Mhm. Tante Isi war Diakonisse und dadurch nie verheiratet und hatte nie eigene Kinder, war aber extrem kinderlieb, genauso wie meine Großmutter mütterlicherseits. Und die beiden haben, glaube ich, auch viel Einfluss genommen auf meine Erziehung, worüber ich sehr, sehr dankbar bin, weil ich ja unter anderem auch einige Sommerurlaube bei meiner Großmutter hier in Berlin verbracht habe im Garten. Und die war einfach ein unglaublich kinderlieber, kinderoffener Mensch. Also neulich hat sich tatsächlich eine entfernte Verwandte von mir gemeldet. Die hatte gelesen, ich habe ja die Erinnerung meiner Großmutter irgendwann nach 75 Jahren nach Kriegsende der Morgenpost gegeben. Und die hatte das gelesen und hatte mich dann gefunden, hatte mir geschrieben. Und die sagte nämlich auch, ja, Tante Julie, die war immer so lustig und die hatte immer einen Scherz und die hat immer so viele Lieder gesungen. Und ich versuche mich immer an ein Lied zu erinnern, wo das herkommt, oder ich hätte so gerne den Text und so. Das kannte ich gar nicht. Mm. Aber das war meine Großmutter. Und das habe ich aus ganz verschiedenen Ecken gehört. Und insofern denke ich, die hat da auch viel mitgewirkt. Also weil ich viel auch bei ihr war oder eben meine Tante Isi, die uns am Wochenende immer besuchte und die wir dann zum Mittagessen oder Abendessen oder zu Weihnachten oder so zu Besuch hatten.
Also würdest du sagen, dass die Grundlagen für deine, sagen wir mal, Erziehungstechnik, ich weiß, das klingt, ist ein böses Wort, aber quasi in deiner persönlichen Erfahrung, was den Umgang mit Menschen oder in deiner persönlichen Erziehung verwurzelt sind?
Naja, meine Eltern haben immer darauf gedrungen zu sagen, wir sind alles Menschen. Und also es gab bei uns nicht irgendwie, wenn jemand anders aussah oder anders sprach oder so, irgendwelche Berührungsängste. Im Gegenteil, meine Mutter war sehr kommunikativ, die ist immer so auf die Leute zugegangen. Und ich glaube, dadurch habe ich doch ein relativ ja, ein Blick auf die Welt, dass für mich immer erstmal alles Menschen sind und ich gehe immer erstmal vom Guten aus. Und lass mich dann auch mal klar von etwas anderem belehren. Das gibt's auch. Leute, die einem nicht so gut gesonnen sind. Aber grundsätzlich glaube ich an das Gute.
Ja, finde ich gut.
Was hast du von mir geerbt? Vielleicht das, ja. Das ans Gute glauben.
Ja, ich glaube tatsächlich schon. Ich glaube, der Punkt, in dem wir uns am ähnlichsten sind, ist, dass wir überhaupt keinen Bock haben, dass unsere Nettigkeit als Schwäche ausgelegt wird. Und egal, ob das jetzt eine Naivität von einem böszüngigen Menschen ist, die man uns unterstellen kann, wenn wir sagen, wir gehen erstmal prinzipiell vom Guten aus, ist das, glaube ich, eine Art Grundvertrauen eben in Menschen, welches ich von dir geerbt habe, wo das sehe ich nämlich in Papas Verhalten überhaupt nicht bestätigt.
Aber der ist ja vielleicht auch, weil er als Journalist muss er ja immer kritisch auch sein.
Ich wollte gerade sagen, ich denke, das ist durchaus auch zu begründen mit seinem Job und eben der Art und Weise, wie er an seine Arbeit und auch vor allem an die Partner, mit der er während dieser Arbeit zusammenarbeitet oder zusammengearbeitet hat, herangegangen ist. Ich glaube, das ist tatsächlich dieser Punkt, in dem ich auch mit Papa am meisten geclasht bin oder wo wir zusammengerasselt sind und mit den Köpfen aneinander gestoßen sind. Am augenscheinlichsten wird das immer in irgendwelchen Familienurlauben, finde ich, weil da häufiger mal dann die Lager sich auftun, so wie du sie auch vorhin beschrieben hast. Also dann sind wir beide eher auf der einen Seite und Fritz und Papa eher auf der anderen Seite. Insofern denke ich, ja, ich glaube, das Wichtigste und das Schönste, was ich von dir geerbt habe, ist eine Art des menschlichen Optimismus.
Schön.
Worin siehst du die größten Unterschiede zwischen deiner und meiner Kindheit?
Ich glaube, das kann ich gar nicht so vergleichen. Also das sind ja, klar, ich bin in einer anderen Generation geboren. Bei uns war damals noch doch auch sehr viel Optimismus und Hoffnung. Es ging ja auch sehr viel, ja. Wir waren zwar 1964 ist einer der geburtenstärksten Jahrgänge oder der geburtenstärkste Jahrgang. Insofern war auch klar, das wird nicht immer so anhalten. Das fängt ja jetzt gerade an mit, die Krankenkassen wollen ja ihre Beiträge erhöhen oder müssen. Und da hast du ja genau das Problem auch schon. Also du hast jetzt Menschen, die sind 60 plus und brauchen natürlich auch das Krankensystem immer häufiger als jetzt du als 30-Jähriger. Und diese Kosten müssen irgendwie gedeckt werden. Ja. Und die Generationen danach sind ja nicht nachgewachsen oder so, so wie das davor vielleicht der Fall war. Insofern kann man es nicht genau, finde ich, vergleichen, was wir beide haben, aber ich möchte da nicht näher ins Detail gehen. Ich glaube, wir haben beide so dramatische Erlebnisse auch gehabt. Ich mit meinen Eltern, du mit uns. Und da gibt es eine gewisse Ähnlichkeit im Sinne von, man wird damit ja auch reifer. Also, ne, wenn es irgendwie Familienschwierigkeiten gibt oder so.
Oder man wird traumatisiert.
Ja, ich wehre mich so ein bisschen gegen diesen Begriff.
Ja, es ist mir also, in der Sensibilitätsfolge schon klar geworden. Das finde ich spannend, weil du ja tatsächlich jemand bist, der da eigentlich am, weiß ich nicht, Krankheitsbild oder an der Anpassungsstörung irgendwie am nächsten dran ist. Also.
Ja, jetzt als Psychologin, aber seit ich das so gesagt habe, stelle ich fest, so Podcasts, die ich höre, oder Instagram-Accounts, wo jemand was erzählt oder so, wie ich mir angucke, kommt dieses Wort ganz, ganz häufig vor. Also, und das meine ich, ne? Also insofern, man kann das auch posttraumatisches Wachstum nennen. Also, ne, Familiengeschichten, die sehr gravierend waren, die dazu geführt haben, zumindest bei mir, eine Kehrtwendung zu machen und vielleicht auch rebellisch zu werden. Also ich war schon auch sehr angepasst, glaube ich, als Kind. Und du hast ja auch Dinge erlebt. Also insofern bin ich da, denke ich da gar nicht so, würde ich das gar nicht so vergleichen, sondern sagen, das sind halt sehr lebendige Leben.
Ich habe ja auch nach den größten Unterschieden gefragt. Vergleichen solltest du ja auch.
Ach so, scheiße.
Zum Beispiel für mich wäre der eine Unterschied gewesen, dein Elternhaus war total religiös. Meins überhaupt nicht.
Ja, das stimmt.
Also wir gehen an Weihnachten in die Kirche, weil wir die Gemeinschaft und das...
Ja, wir haben euch ja auch offen gelassen. Also bei uns war das gar keine Frage. Wir sind getauft,
genau,
und dementsprechend wurden wir auch konfirmiert.
Genau, das wäre zum Beispiel einer der Unterschiede gewesen. So, bei euch war klar, ihr werdet getauft. Ansonsten, weiß ich nicht, spricht sich das in der Nachbarschaft rum oder sonst
nee,
wie?
Nee, das hatte tatsächlich religiöse Gründe im Sinne der...
Genau, ansonsten spricht sich das in der Nachbarschaft rum. Und
das hatte nichts mit der Nachbarschaft zu tun. Das hatte damit zu tun, dass zumindest mein Vater, meine Mutter weiß ich gar nicht so genau, aber mein Vater an Gott geglaubt hat und auch sich sehr lange intensiv in der Kirchengemeinde engagiert hat. Und also meine Mutter auch, wir haben ja auch im Kirchenchor gesungen und solche Sachen. Und insofern gab es gar keine zwei Meinungen, dass ein Kind getauft wird. Fertig, Punkt.
Ja, das finde ich spannend.
Und die Nachbarn waren, weil wir wohnten in einem Hochhaus in Bergedorf, also da war der Nachbar nicht unbedingt auch am Sonntag in der Kirche oder so. Also im Dorf wäre das sicherlich vielleicht so gewesen, aber in dieser Kleinstadt oder Vorstadt, in der wir da gewohnt haben, war das nicht der Grund. Also ich würde sogar behaupten, dass wir auf unserer Etage die einzigen waren, die am Sonntag in die Kirche gegangen sind.
Spannend.
Wann wirst du emotional?
Unterschiedlich. Also im negativsten Sinne glaube ich, wenn ich das Gefühl habe, bevormundet zu werden. Das äußert sich dann vor allem, wenn, weiß ich nicht, mir, ohne dass ich den Grund direkt verstehen oder sehen kann, in mein Tun hineingewirkt wird. Also wenn
Beispiel.
Genau, Beispiel ist zum Beispiel, ich stehe bei uns in der Werkstatt auf der Arbeit und bestiele einen Fächerbesen neu für manch einen
Rechen.
Genau, ein Rechen, genau, ein Laubrechen, wie er im Volksmund heißt. Und ist überhaupt nicht schwer, da muss man nur so zwei Schellen abschrauben, alten Stiel raus, der eine totale Banane und super aufgeweicht war, neuen Stiel rein, wieder festschrauben. Und dann ist ein älterer Kollege gekommen, hat mir gesagt, ey, den Stiel, den musst du vorne anfeilen, damit der da reinpasst in so einen kleinen Schuh, der oben auf diesem Fächer quasi zu sehen ist. Und da meinte ich, nee, das muss ich nicht machen, der sitzt nämlich davor. Das ist, den muss man da nicht reinstecken. Das ist lediglich eine kleine Überdachung für die Enden der einzelnen Fächerrippen, die da übereinander liegen. Mhm. Ne? Und die dann da so einen kleinen Hügel bilden. Doch, das musst du da anspitzen und da rein. So, und dann bin ich da halt gerade so dabei, ne, irgendwie diesen Stiel auszuwechseln. Und dann kommt Kollege X und nimmt mir einfach mein Werkzeug aus der Hand. So, und in dem Moment, also ich glaube, das hat auch was mit dieser Alterskarte zu tun. So, weil dann werde ich halt von jemandem, der...
Da hat jemand auch deine Grenze überschritten.
Genau, ungefähr doppelt so alt ist, dringt er nicht nur in meinen persönlichen Space ein, so nimmt mir tatsächlich die Arbeit aus der Hand, sondern es schwingt auch dieser Vorwurf des, du hast ja keine Ahnung, wie man das richtig macht, mit. So, und dann habe ich gesagt, okay, mir egal, mach deinen Scheiß hier alleine, bin irgendwie laut geworden, hab halt gesagt, okay, mach fertig. Alles klar, der Kollege hat vorne den Stiel angeraspelt und da reingesteckt und so. Dann habe ich ihm einen alten Fächerbesen geholt, hab ihm gezeigt, guck mal, so hat das auszusehen, so sieht deiner aus, nicht vorne ne? So, und dann war auch wieder gut. Aber das geht wirklich für mich überhaupt nicht, vor allem wenn das dann, also wenn mir offensichtlich jemand sagen will, hey, du machst das falsch und bitte mach das so korrekt, überhaupt kein Thema. Wenn jemand kommt und mich verschlimmbessert oder sich einfach nur einmischen will, weil er irgendwie was dazu sucht beizutragen, geht überhaupt nicht. So. Mhm. Und auf der anderen Seite werde ich dann so melancholisch in den seltsamsten Momenten. Mhm. Also das kann ein Song sein, das kann ein Gedanke sein, das kann... weiß ich nicht, ein Ort sein. Das sind eine Art Déjà-vus, würde ich sagen, die ich dann dadurch lebe. Und da werde ich dann zum Teil emotional und verdrück mir dann auch mal das ein oder andere Tränchen. Und da mag ich es immer sehr gerne, das einfach so zuzulassen. Weil ich mir dann denke, wenn ich mir jetzt irgendwie noch vorschreibe, von wegen, nee, dafür ist jetzt keine Zeit, das mach mal besser dann und dann und so. Nee, dann nehme ich mir lieber 5 bis 10 Minuten, versuche da irgendwie einmal zumindest einen Anfang zu machen, was die Emotionalität hinter dieser Reaktion dann angeht. Und und hebe mir das dann so auf, dass ich versuche dann über diese Reflexionen, über diese Situationen zu reflektieren im Nachhinein. Mhm. Glaubst du an Gott?
Nein. Ich glaube, das ist, ich nenne das ja immer große Seelensuppe oder so. Also ich glaube eher so an dieses, an diesen, oder habe eher den Gedanken, es sind, wir sind alle so miteinander verbunden. Und wenn wir auf diese Welt kommen, dann sind wir separiert. Und im besten Fall lernen wir wieder mit allen verbunden zu sein. Also, und womit ich verbunden meine, ist mit allem Lebendigen, also nicht nur mit Menschen, sondern auch mit Pflanzen, Bäumen, Tieren, alles, was lebt eigentlich im Grunde. Also dieser Gedanke des Sternenstaubs, der ist mir schon sehr nah.
Würdest du sagen, dass in dir sowas wie Glaube existiert?
Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, nicht ich glaube, sondern ich bin spirituell. Ich bin ein spiritueller Mensch und ich glaube, das kann man auch nachlesen in meinem Buch ein bisschen. Das fängt ja schon an, also ich bete auch. Nur ich bete, also es ist jetzt nicht so, dass ich da mir so vorstelle, da ist so ein älterer Herr oben
im Himmel. Du betest halt nicht den Rosenkranz oder irgendwas.
Nee, also, genau. Ja. Nee, das tue ich nicht. Aber wenn, ich weiß zum Beispiel, als es meinem Vater immer schlechter ging und der ja so auch so total in die Demenz gegangen ist, da habe ich ganz viel gebetet, dass er erlöst werden möge. Also, weil ich das so, ich will nicht sagen unmenschlich fand, aber mir tat es so leid. Also für jemanden, der so viel und gerne gelesen hat und sich so gerne ausgetauscht hat und so auch am Wort, das Wort geliebt hat, der dann in der Demenz eben komplett seine Sprache verloren hat. Und da war irgendwo der Moment, wo ich dann gedacht habe, oh, es würde ihm so gut tun, wenn er jetzt gehen könnte. Wie möchtest du in 10 Jahren leben?
Gute Frage. Gerne autonom, gerne selbstversorgend, gerne auch mit euch in der Nähe, weil ich überhaupt keine Lust habe, die ganze Zeit irgendwo hinfahren zu müssen, wenn einer von euch mal wieder von der Leiter
zu Weihnachten.
Genau, wenn einer von euch mal wieder von der Leiter gefallen ist oder wenn Papa sich mal wieder irgendein neues Sportutensil gekauft hat und der Meinung ist, jetzt damit irgendwelche Landstraßen unsicher machen zu müssen. Gerne in der Natur, gerne grün, gerne mit Wasser. Ich beschreibe jetzt, glaube ich, einfach so aus mein schöner Garten, so ein Traumgrundstück. Und tatsächlich am liebsten vor allem in einer sozialen Umgebung. Also durch auch die persönlichen Erfahrungen, die ich ob meiner eigenen Seelsuche und spirituellen Suche irgendwie rund um den Globus in verschiedenen Gemeinschaften, Lebensgemeinschaften machen durfte, habe ich es wahnsinnig zu schätzen gelernt, einen größeren Pool von Menschen, mit denen man sich gut versteht, um sich zu haben. Weil die neuen Ideen, die aus so einer Gruppe von Menschen geboren werden können, wenn man sich über das Ziel einig werden kann, die finde ich absolut bezaubernd. Und das finde ich finde das so schön. Also es tut mir so leid für viele junge Deutsche, das Finn Kliman tatsächlich, ich weiß nicht, dir sagt er was, ich hoffe euch da draußen an den empfangenen Geräten auch, der hatte quasi das, was mein Lebenstraum ist, also oder hat es immer noch, das Klimans Land, ne? So ein, ich bin jetzt nicht genau darüber informiert, was das ist, aber es sieht auf jeden Fall aus wie jede Menge Platz zum sich ausleben, gemeinsam mit Freunden. Und dass das eine sehr romantische Vorstellung ist, das ist mir auch völlig klar. Ich habe immer, und da sind wir wahrscheinlich wieder, da komme ich wieder sehr nach dir, so einen grundlegenden Optimismus, weil ich das Gefühl habe, dass man aus diesem Prozess, aus diesem Schaffensprozess definitiv auch einen Mehrwert nicht nur für sich, sondern auch für die Gemeinschaft erzielen kann. Und ob dieser Mehrwert dann heißt, Geld einnehmen über irgendein Erlösmodell, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich habe irgendwie dieses Urvertrauen da rein, dass diese Projekte möglich sind und dass das für mich in 10 Jahren möglich ist, wenn ich es denn nur will.
Schön. Wie viele Fragen haben wir eigentlich noch?
Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir sind so bei der sechsten, siebten oder so.
Nee, wir sind, glaube ich, schon mehr. Also ich habe jetzt, glaube ich, noch 3 offen und ich habe, glaube ich, 11 aufgeschrieben.
Okay, wollen wir jeder noch eine machen?
Ja, finde ich auch, sonst damit es auch nicht zu viel wird. Genau. Langweilt ihr euch schon.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich würde jetzt ja gerne noch so einen richtigen Banger raushauen, aber ich glaube, ich gehe noch mal so ein bisschen auf die emotionale Ebene. Vermisst du deine Eltern? Und wenn ja, wie gehst du damit um, wenn du sie vermisst?
Ja, ich vermisse sie immer mal wieder. Und das ist sehr unterschiedlich. Mal ist es einfach so eine warme Umarmung. Ja. Und mal ist es auch, ich meine, was man nicht vergessen darf, meine Mutter ist, bevor Fritz geboren wurde, gestorben. Mhm. Und ich würde ihr so gerne diesen großen jungen Mann vorstellen. Also, und einfach sagen, guck mal, da ist noch einer und hier ist Nummer 2 und guck mal, der malt ganz toll. Also der ist so in deine Fußstapfen gestiegen. Ja, also der hat so Dinge, Fähigkeiten, die du auch hattest. Das fehlt mir manchmal und mein Papa fehlt mir tatsächlich auch oft. Also ich denke immer mal wieder an die und ich denke dann wirklich auch, ja, was würden wir jetzt, die wären ja jetzt auch schon, oh Gott, fast 90, wie wären die jetzt? Ja, also wenn das nicht so gekommen wäre, wie sie jetzt, also sind ja beide nicht mehr da. So, also doch, es gibt so eine ganz dankbare, ehrfürchtig nicht, aber so eine dankbare Gedanken an die meine Eltern. Also die haben, bin ihnen wirklich sehr dankbar, wie sie mich erzogen haben. Und was sie mir so beigebracht haben. Und ich hätte sie gerne manchmal noch da, um mich einfach mit ihnen auszutauschen. Hätte sie auch wahnsinnig gerne gefragt nach ihrer Kindheit und Jugend. Von meinem Vater weiß ich so ein bisschen, aber von meiner Mutter leider gar nicht. Und das ist ein bisschen schade. Genau, und meine letzte Frage. Verlässt du dich auf deine Intuition? Und wenn ja, fällt dir eine Situation ein, wo deine Intuition gut funktioniert oder wo du dich drauf verlassen hast? Das ist übrigens auch demnächst eine Podcast-Folge, die ich mit Tobias Esch aufnehme. Also unserem Lebenssinn von A bis Z.
Also ich möchte mal meinen, ich verlasse mich nicht so häufig auf meine Intuition, wie ich es machen könnte. Ich bin dann doch viel im Kopf und wege ab und höre weniger auf den Solarplexus oder also
auf dein Bauchgefühl.
Genau, dieses zweite Gehirn, was man da unten hinter dem Magen, glaube ich, sitzen hat. Mir fällt jetzt auch tatsächlich situativ, also intuitiv fällt mir jetzt gerade keine Situation ein in der jüngsten Vergangenheit, die ich irgendwie so gelöst hätte. Also ich bin dafür auch in wahrscheinlich manchem Freundeskreis eher verhasst als geliebt. Aber ich bin jemand, der gerne mal einen polnischen macht. Für manch einen ist das auch ein irischer, aber auf jeden Fall ein Abschied, ohne Leuten Tschüss zu sagen. Aber es gibt häufig für mich dann am Abend einen Punkt, an dem merke ich einfach so, jetzt ist reicht. Es mir, genau, jetzt bin ich voll. Also jetzt ist irgendwie, ist mein soziales Fass irgendwie Deckel drauf, so, und dann kannst du es noch vernageln und mich verladen und dann möchte ich aber auch bitte ins Bett. So. Und ich denke, dass ich mich da relativ häufig auf meine Intuition verlasse, aber auch mit dem Gedanken, dass ich aus Freundesrunden gehen kann, weil mir dort niemand das Ganze übel nimmt. So. Das ist dann so ein bisschen dieses People-Pleasing, was da auch noch mit reinspielt, wo ich mich aber zum Glück dann auch, indem ich das jetzt einfach konsequent so handhabe, ein bisschen frei gemacht habe von. Ich würde gerne schaffen, mehr auf meine Intuition zu hören. Das Spannende für mich ist, da ich ja jetzt natürlich über die Woche hinweg viel in meinem Job stecke, der, sagen wir mal, relativ wenig mit Intuition zu tun hat. Also klar gibt's da auch Situation mit gewissen Maschinen und so weiter und so fort.
Ja, oder dass du vor einem Baum stehst, wo es heißt, so, der soll jetzt hier abgesägt werden oder sowas, weil er ist krank. Und also mir fällt so eine Geschichte ein, wo so ein Kusos oder so, also so eine antike Statue, einem Museum angeboten worden ist, einem amerikanischen Museum. Und dann haben die Wissenschaftler, dann haben sie den untersucht und waren sich sehr sicher, dass der echt ist. Mhm. Und dann kamen aber eben auch Wissenschaftler oder Menschen, die auch viel mit diesen antiken Statuen zu tun haben, mhm, und haben sich den angeguckt und hatten ein komisches Gefühl. Mhm. Und haben gesagt, nee, irgendwas stimmt da nicht. So. Und am Ende kam tatsächlich raus, dass es eine Fälschung war. Mhm. Also eine sehr gute Fälschung, aber es war eine Fälschung. Mhm. So. Also da hatte dieses ganze Faktenwissen so von wegen, und ist das was, wo kommt der Marmor her und hat der eine Patina, und also es gibt da ein bestimmtes Wort für, das habe ich jetzt vergessen. So. Ist das echt? Also ist das wirklich schon so alt? Und die haben diese Menschen, die sich das nur angeguckt haben, und ein komisches Gefühl hatten, die konnten das gar nicht erklären, aber das ist eben Bauchgefühl, ne? Die sehen was und dann kommt Erfahrungswissen zusammen, ganz viel sinnliches Erfahrungswissen auch. Und dann kommt eine Entscheidung. Und dann geht's eben darum, kannst du das zulassen? Weil die ist eben, die intuitive Entscheidung ist ganz schnell. Mhm. Und das rationale Denken ist das langsames Denken, weil das ist eben wegen, wie gesagt, dieses Abwägen von Fakten und so. Und ja, je mehr man das übt, und das kann man ja üben, es kommt ja immer irgendwie ein Gefühl hoch, wenn man eine Entscheidung meinetwegen treffen muss oder so. Mhm. Je mehr man das übt, umso mehr nimmst du deine Intuition wahr und vielleicht handelst du oder entscheidest du dann auch so.
Okay, werde ich auf jeden Fall mal ein bisschen trainieren. Und ich hoffe, ihr da draußen startet jetzt in ein wunderschönes Wochenende mit dieser Freitagsfolge.
Ich hoffe, ihr seid so weit gekommen und fandet genau. Das jetzt nicht langweilig. Wir wollten einfach mal was Neues ausprobieren.
Genau, ist alles auf dem Mist meiner Mutter gewachsen. Ich habe da überhaupt nichts mit zu tun. Nee, war Gott sei allein Dank. Ihr Experiment.
Ja.
Und falls ihr sie auf ihren Experimenten, es sind ja keine Experimente, Verzeihung, auf ihren Waldtagen begleiten wollt.
Genau.
Du am bist demnächst unterwegs, ne?
Ja, genau. Am 26. Oktober und am 3. November bin ich hier in Berlin nochmal im Wald unterwegs. Mhm. Da könnt ihr euch gerne anmelden, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt. Meine Homepage ist ja zu finden bei Google. Und der Termin im Töpferhaus, leider am 27. Oktober in Alt-Duvenstedt, den ich wahnsinnig gerne gemacht hätte, weil er ein Waldcoaching beinhaltet hat und eine Lesung und ein Essen, ein Drei-Gänge-Menü.
Hui.
Die kochen ganz toll. Ist leider abgesagt worden heute, weil nicht genug Teilnehmer.
Tja.
Schade.
So ist es auch manchmal.
Aber wenn ihr jemanden kennt und ein paar Leute zusammenkriegt, komme ich auch gerne irgendwo anders hin und mach das. Dann müsst ihr euch bitte auch melden.
Genau. Und wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende.
Vielleicht ja im Wald.
Stellt euch mal ein paar wichtige Fragen.
Genau.
Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann.
Auf jeden Fall. Schönes Wochenende.
Podcast von Funke.